Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopplop und Cappuccino. Ich sitze hier dem lieben Joel gegenüber. Wie geht's dir?
Hallo Nico, mir geht's super. Ich hoffe dir auch.
Alles bestens soweit.
Es sind ja heute, keine Ahnung, wie viel Grad? 35 Grad?
Gefühlt 35 Grad.
Dir macht das ja nichts aus, weil ich habe ja schon mitbekommen, du spielst heute Abend nämlich Tennis.
Ich habe nämlich
zufällig deinen Trainingspartner heute in der Stadt getroffen und der hat mir erzählt, dass er mit dir trainiert.
Siehst du?
Von dem habe ich das erfahren, nicht mal von dir.
Ja.
Heimlich trainierst du
schon. Ich trainiere nur noch heimlich, um den gewissen Vorsprung dann vor euch zu haben.
Und dann auch voll in der Hitze, gell? Nochmal.
Klar, mir macht das nichts aus.
Okay.
Nee, ich spiele um 18 Uhr, ist immer eine gute Zeit. Ja.
Ja, wir krallen uns ja jetzt häufiger die, sag ich mal, ein bisschen Jüngeren bei uns, ne? Aus der Herrenmannschaft, die
ja
so 16, 17, 18, 19 sind.
Genau. Die spielen noch mit uns, sage ich immer, weil wahrscheinlich irgendwann in so in 2, 3, 4 Jahren könnte das wahrscheinlich auch anders aussehen, weil unsere Herren 30-Mannschaft beziehungsweise die Generation von uns, die sind alle invalide, entweder im Urlaub, die machen nur noch Urlaub, invalide oder die leben einfach ihr Leben jetzt nach der Tennissaison.
Ja. Genau. Aber das ist ja auch gut so. So, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Sommerpause, würde ich es mal nennen.
Genau, einfach mal eine kurze Stopplop- und Cappuccino-Pause, mal Akkus aufladen mit Urlaub und wie auch immer. Und da haben wir uns gesagt, wir machen mal eine kleine Pause. Letzte Folge war ja mit der Sinja.
Genau.
Wie sieht's denn da aus? Hast du das ein bisschen verfolgt?
Ja, mit Sinja wollte ich in der Zwischenzeit eigentlich mal spielen, aber es hat zeitlich nie gepasst.
Ja.
Aber es ist ja ein gutes Zeichen, das heißt, sie ist wieder fit.
Ja.
Und sie hat auch schon, sie hat mir erzählt, sie hat ein DTB-Turnier gespielt hier, das sie auch gewonnen hat, um ein bisschen Matchpraxis zu sammeln. Jetzt spielt sie auch wieder gerade
ein. Genau, vielleicht nochmal dran zu erinnern, sie war ja verletzt,
genau,
hatte eine Handgelenksverletzung gehabt, mit Operation, hat sie uns ja erzählt und ist jetzt wieder mit einem ganz normalen nationalen DTB-Turnier einfach mal eingestiegen.
Genau. Ne? Und nächste Woche geht es dann wieder auf die Tour.
Ja.
Da steigt sie wieder ins erste internationale Turnier ein. Und da drücken wir natürlich die Daumen,
genau,
und werden es verfolgen und versuchen natürlich immer wieder von den Gästen, die wir hatten, da ein bisschen Updates zu geben, die noch aktiv sind.
Richtig.
Deswegen später auch zu Benny Hassan vielleicht nochmal ein, zwei Sätze.
Ja, also Sinja, wenn du das hörst, hau rein nächste Woche. Wir hoffen, dass wir dann wieder was zu berichten haben von dir.
Genau. Und ich würde vorschlagen, wir
hier ist ja einiges passiert. Also in der Zeit, wo jetzt
sehr viel passiert.
Genau, es war das Wimbledon. Es war das große, schöne Wimbledon-Turnier. Dann natürlich ist es wahrscheinlich der mit das größte Highlight diesen Sommer, der Olympia.
Richtig.
Olympische
und auch
Spiele
in der Zwischenzeit
Tennis
zwischen Wimbledon und Olympia sind super, super viele kleine Turniere gewesen, auf den unterschiedlichsten Belegen. Also wird gespielt auf Rasen und auch weiterhin auf Hardcore dann schon und weiterhin auf Sand.
Genau.
Also sehr, sehr viel passiert. Und um das mal alles vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, fangen wir mal ganz vorne an
und
bei
die,
Wimbledon.
Genau, die ganz großen News, die in der Zwischenzeit passiert sind. Ja, Wimbledon. Kann man ja schon mal sagen, Alcaraz gewonnen, zack.
Alcaraz von Sand, von den French Open.
Richtig.
Auf Rasen und gewonnen, das haben wenige bisher geschafft. Ich glaube, der letzte, der es geschafft hat, war Nadal.
Und vor allem muss man ja auch sagen, in dem Alter, man erinnert sich, Nadal hatte zu Beginn seiner Karriere deutlich auch Probleme auf Rasen. Das haben ja auch nach wie vor noch viele Sandplatzspieler, wenn man sich Kaspar Ruud anguckt, der ja sagt, Rasen ist nur für Golfspieler da, ja. Dass die Rasen, die Sandplatzspieler erhebliche Probleme haben auf Rasen, aber ja, es ist schon beeindruckend zu sehen, wie komplett Alcaraz ist. Er kann auf jedem Belag spielen und hat jetzt zum zweiten Mal Wimbledon gewonnen. Also
ja, muss, Titel noch verteidigt.
Genau, nichts mehr beweisen, ja. Aber wir hatten ja bei Wimbledon noch ein paar andere News, ein paar Banger, die wir vielleicht einfach mal kurz durchgehen wollen. Ja. Was war denn für dich so interessante Sachen in Wimbledon?
Also für mich war sehr interessant, wenn wir mal mit dem Deutschen anfangen, Zverev.
Ja.
Zverev, der super ins Turnier gestartet ist. Und der hat ja vorher schon ein gutes Turnier bei den French Open gespielt, hat er ja knapp gegen Alcaraz verloren.
Ja.
Das war doch sogar Finale, richtig?
Genau.
Ja, ja, und hatte ja super Chancen, auch das Match zu gewinnen. Also war kurz davor.
Ja.
Und ist dann auch super in Wimbledon reingestartet.
Da hat er ja sogar im Vorfeld auch angekündigt, dass er so Wimbledon ziemlich offen sieht und sich da auch als Favorit aussieht.
Ne? Genau, und zumal er in der Vergangenheit nie so richtig, sich so richtig wohlgefühlt hat auf Rasen, zumindest sagt er das.
Ja.
Und da kam natürlich zugute, dass es sehr viel geregnet hat am Anfang in Wimbledon und dadurch haben die auf dem Center Court unter verschlossenem Dach gespielt.
Ja.
Und dann wird das halt Ganze wie zu einer Halle und es wird halt sehr schnell und das liegt ihm natürlich dann sehr. Wenn es dann gerade so in der zweiten Woche von Wimbledon, wenn die Sonne scheint und dann einfach auch der Rasen dann kein richtiger Rasen mehr ist, sondern eigentlich so ein abgelaufener, ja, keine Ahnung, Erde ist das einfach nur noch, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Aber das am Anfang lag ihm anscheinend sehr, er hat super gespielt, hat auch gemeint, er hat sich noch nie so wohl gefühlt mit seinem Tennis.
Mhm.
Und dann hat er sich im Match gegen Norrie, glaube sogar im letzten Satz, im dritten Satz, ist er ausgerutscht. Es war halt sehr rutschig, dadurch, dass es so viel geregnet hat, und hat sich am Knie verletzt.
Richtig.
Und hat dann in der nächsten Runde gegen Taylor Fritz in 5 Sätzen verloren, muss man sagen. Also ich fand, was ich gesehen habe, es war ein sehr, sehr umkämpftes und gutes Match.
Ja.
Hat aber danach im Interview gesagt, dass er nicht richtig spielen konnte wegen seinem Knie.
Und das ist für dich ja so ein bisschen gefundenes Fressen, ne?
Das ist für mich wie gefundenes Fressen, ja.
Ja.
Weil das natürlich irgendwie immer wieder reinpasst. Also ich fand auch davor schon nach seinen Matches, also er hat wirklich unglaublich gut gespielt. Und dann seine Interviews nach dem Match von ihm und auch von seinem Bruder. Das war ja, glaube ich, wieder diese, ich weiß nicht, ob das Eurosport war oder The Zone, keine Ahnung, jedenfalls in der Übertragung. Da sind die dann schon sehr, sehr überzeugt. Ja, und ich meine, nach der zweiten oder dritten Runde ist noch nichts gewonnen. Da kommen noch ziemlich viele Matches. Aber es hat schon so angehört, als ist er eigentlich der Wimbledon-Champion, wenn er so weiterspielt.
Ja.
Waren schon sehr, sehr sicher. Und dann kommt dann so ein Gong. Dann fliegst du halt raus. Und ich finde das dann halt immer, haben wir schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, das immer auf eine Verletzung zu schieben, ist halt einfach nicht so elegant. Ist halt nicht so elegant, weil ich meine, der Taylor Fritz hat halt 5 Sätze gespielt und hat dann das Ding gewonnen. Und es war nicht so, dass der Zverev nicht spielen konnte und aufgeben musste, sondern der hat es durchgespielt. Und ich finde, dann gibt es einfach eigentlich die Grundregel, wenn du auf den Platz gehst und hast eine Verletzung, wenn du spielst, dann musst du den Mund halten. Ja. Da darfst du auch hinterher auch nicht kommen und sagen, es lag aber an meinem Knie.
Das haben wir ja schon ganz häufig besprochen. Das hat ja Zverev nicht zum ersten Mal gemacht, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Und da ist dann der Vergleich natürlich zu den ganz großen Legenden immer da, die das halt irgendwie nicht gemacht haben. Ja, die halt dann einfach die Klappe gehalten haben und gesagt haben, ja, okay, vielleicht war ich ein bisschen angeschlagen, aber der andere war einfach an dem Tag besser oder hat das verdient gewonnen. Ja.
Nämlich Djokovic.
Genau, weil muss ja auch dazu sagen, Zverev hat ja relativ kurz danach auch schon wieder auf Sand trainiert.
Genau.
Und hat ja auch
in Hamburg
da auch recht erfolgreich, da kommen wir ja gleich auch nochmal zugespielt. Also da fragt man sich natürlich, wie extrem war denn diese Knieverletzung? Es hat ihn mit Sicherheit beeinflusst, aber ja, es wirft dann natürlich dann immer dann so auch Fragen auf.
Ja, ich finde halt immer, der macht dann sein gutes Turnier und der hat ja auch bei den French Open wieder so ein super Bild abgegeben.
Ja.
Voll der Kämpfer, ja. Und der kann eigentlich sich komplett in die Herzen spielen der Leute. Aber ich finde, er macht sich das immer wieder kaputt mit seinen Interviews, die er gibt und wie er sich nach seinen Matches, wenn er verliert, gibt.
Ja, manchmal hat er so gefühlt so ein paar Aussetzer einfach dann, wo er da wirklich wieder Punkte verliert.
Löst er nicht so elegant, wie das vielleicht die anderen Top-Leute machen.
Genau.
Ja, Thema Verletzung. Djokovic, der sich ja bei den French Open verletzt hatte am Knie und dann zurückziehen musste. Ich glaube, das war nach seinem Viertelfinale.
Ich glaube auch, genau.
Oder er hat das Viertelfinale, ist er nicht mehr angetreten.
Gegen Kaspar Ruud.
Genau.
Ja.
Wurde dann auch am Knie operiert. Und dann dachte man erstmal so, puh, okay, in dem Alter eine Knie-OP. Es war jetzt auch keine Riesen-OP, aber trotzdem ein Eingriff. Und dann hat er sich bei Wimbledon zurückgemeldet. Und
das einfach mal Finale.
War ein großes Fragezeichen und plötzlich steht er im Finale.
Ja, es ist wieder für mich der Beweis dafür und deswegen äußere ich mich dazu auch überhaupt nicht mehr, ist ein Nadal, ein Djokovic oder damals ein Federer abzuschreiben, ist der größte Fehler, den du machen kannst, weil die sind einfach aus einem anderen Holz geschnitzt. Hat es ja wieder bewiesen. Kann ja auch vorwegnehmen, Olympia war ja auch nicht so unerfolgreich für ihn. Ja, er ist einfach, immer wenn er spielt, spielt er um den Titel. Punkt aus, fertig. Der spielt nicht um Halbfinale oder um Viertelfinale, der spielt immer um Titel. Kommt in das Wimbledon-Finale. Ja, verliert es zwar, aber trotz Knieoperation und Verletzung, Knieoperation und dann musst du ja auch erstmal wieder reinkommen und da haben wir auch andere Kandidaten, beispielsweise jetzt einen Sinner, der da, wo man halt offensichtlich sieht, der ja auch irgendwie so einen durchwachsenen Sommer hat, irgendwie für seine Verhältnisse, der damit irgendwie schlechter umgehen kann. Mhm. Und der Djokovic ist einfach eine Maschine, weil der fährt zum Wimbledon, der fährt dahin und weiß, ich bin topfit, kommt ins Finale. Zack.
Und hast du es auch mitbekommen, wie er sich auch wieder von den Fans hat provozieren lassen?
Ja. Da gab es ja dieses legendäre Interview, da kann bestimmt jeder mal in Social Media oder YouTube gucken, wo er dann auch dann einfach, ja, man muss es ja ehrlicherweise sagen, dass die Fans halt auch häufig ihn provozieren.
Das ist ein Fehler, das darf man nicht machen.
Das darfst du nicht machen, weil das geilt den total auf.
Ja.
Aber klar, der Djokovic bietet manchmal halt auch Fläche dafür.
Ja.
Muss ich ihm ehrlicherweise sagen, er ist halt auch er hat ein Standing und ein Alter erreicht, wo er halt einfach auch dem Kommentator oder Moderator auf dem Platz halt sagt, nee, also das, was du hier sagst, du willst mir hier gerade verkaufen, von wegen, das wäre alles nicht gegen mich gemeint, ich check das schon, das ist gegen mich und ich kann damit umgehen. Er hat schon, wie er selber gesagt hat, in viel kniffligeren Stadien gespielt. Und das hier wäre lächerlich. So. Und ihr könnt ihn nicht, er ist untouchable. Ja. War schon mal eine Ansage. Ja, und man muss ihm auch wirklich sagen, da kann das Publikum noch so laut sein gegen ihn. Es galt ihn anscheinend auf. Ihm macht das nicht. Das ist schon einfach eine mentale Stärke, die er hat. Und das hat er ja auch schon häufig in seinen Interviews gesagt, dass es ja nichts ist, was er in die Wiege gelegt bekommen hat, diese mentale Stärke, sondern dass er da regelmäßig dran arbeitet, ja, in Form von ja, Atemübungen und wie auch immer. Also das, da ist ja schon was dran bei ihm, dass er das halt einfach auch trainiert, weil, dass er da in solchen Momenten cool bleibt, da sehen wir auch andere Spieler, die einfach die Nerven verlieren. Stichwort Holger Rune. Ja.
Ja, also abartige Leistung, mentale Leistung, ist es wirklich abartig einfach.
Ja.
Dann im Finale gegen Alcaraz, muss man ja sagen, wurde er dann schon ein bisschen vorgeführt von Alcaraz. Ne? Also das war, die ersten zwei Sätze gingen 6-2, 6-2 aus und im dritten Satz hatte Alcaraz dann auch schon zum Matchgewinn aufgeschlagen bei 5-4.
5-4, 40-0.
0, genau, hat dann nochmal einen Break kassiert und dann ging das 7-6 aus. Dann dachte man noch so, okay, was passiert jetzt hier?
Ja.
Dem Djokovic darf man eigentlich so eine Chance nicht einräumen.
Genau.
Aber unterm Strich muss man sagen, der Alcaraz hat den schon echt gut dominiert.
Also was mir da aus dem Match absolut hängen geblieben ist, muss man ehrlicherweise sagen, also 6-2, 6-2, 5-4, 40-0 meine ich, wäre es gewesen, ja, drei Satzbälle, Matchbälle. Das wäre, ja, vielleicht einfach 6-4 ausgegangen, ist es nicht, hätte Fahrradkette, aber er hat für mich, was hängen geblieben ist, was seine Strategie war, er hat unglaublich viel dem Djokovic auf den Körper aufgeschlagen.
Mhm.
Und hat dadurch es geschafft, dass Djokovic einfach kürzer retourniert hat und konnte immer sofort attackieren. Und abgesehen davon, dass Alcaraz einfach, ja, wir wissen es alle, er kann alles, er kann jede Höhe spielen, er kann jede Geschwindigkeit spielen und er kann weit hinter der Grundlinie spielen, er kann auch nahe spielen, also er kann alles. Er hat für mich fast das perfekte Match gespielt und ich hatte das erste Mal auch das Gefühl, dass der Djokovic in einem Finale das Gefühl hat, er weiß nicht, was er machen soll. Er hat kein Rezept, gerade ihn zu schlagen und man hat es dann einfach gemerkt, wenn er dann mal die Chance hatte, so vom Gefühl her, ihr kennt das ja selber wahrscheinlich alle da draußen auch, wenn ihr mal die Chance habt, so, ach, da ist jetzt mal eine Chance, den Ballwechsel zu bestimmen, hat er dann auch mal leichte Fehler gemacht, was man von Djokovic ja auch nicht kennt. Ja.
Und ich glaube, das kommt daher, also für mich der entscheidende Punkt war, wie der Alcaraz aus der Defensive gespielt hat.
Ja.
Der hat jeden Angriff vom Djokovic in den ersten zwei Sätzen mit unfassbaren Bällen passiert.
Mhm.
Und dann irgendwann, das kennt ja jeder Spieler selbst, wenn du, egal auf welchem Niveau, wenn du mal einen Angriffsball spielst und du wirst wirklich permanent passiert mit unglaublichen Bällen, dann verlierst du irgendwann den Mut.
Ja.
Und dann führt das, glaube ich, genau dazu, was du gerade gesagt hast, dass du dann mit dem Angriffsball das vielleicht meiden willst, dass der nochmal rankommt.
Ja.
Du willst ihn direkt wegmachen. Du willst es nicht mehr dazu kommen lassen, dass er nochmal einen Ball schlägt. Und dann fängst du an, leichte Fehler zu machen. Das ist dann immer die Gefahr. Und genau das ist passiert.
Ja. Und deswegen muss man einfach sagen, war das von Alcaraz eine absolute Meisterleistung. Auch, dass er, da hat er ja auch mentale Stärke bewiesen, 5-4, kriegt Break im dritten Satz, 5 beide, gewinnt dann 7-6. Also hat er auch einfach bewiesen, ja, also ich meine, das ist ja ein Knackpunkt. Ja, hast du Bock nochmal nach 5-4, 40-0 eigener Aufschlag, nochmal, plötzlich steht es 5 beide. Ja,
gegen also, Djokovic.
Gegen Djokovic hast du eigentlich keinen Bock drauf.
Ja. Ja. Echt cool geblieben einfach.
Cool geblieben, nimmt das ja auch mit Humor, das ist ja bei ihm auch ganz wichtig. Man sieht ja ganz selten, dass er mal wirklich sauer ist, also
und ja, der hat dann, als er das Spiel abgegeben hat, hat dann einfach seine Box so gegrinst, also nicht so arrogant gegrinst, sondern so nach dem Motto so, es kann doch jetzt nicht wahr sein, kann aber weiter geht's.
Weiter geht's. Ja, und deswegen beeindruckende Leistung.
Also wie er sich bewegt hat und die Bälle ausgegraben hat, das war für mich so wie Nadal in seiner Prime. Jeden Ball geholt. Du kannst den Typen da nicht ausspielen, der holt jeden Ball. Und ich glaube, das kann man wunderbar aufs Hobbytennis auch übertragen oder auf den Breitensport, dass es sich einfach lohnt, nach jedem Ball zu rennen und den nochmal irgendwie reinzuspielen, auch wenn du gerade an den Ball rankommst und der Gegner ist am Netz und lässt den Ball einfach nur abtropfen, mach einen Volleypunkt. Weil irgendwann im Match, wenn es mal eng wird und der andere vielleicht auch bis unter Druck steht und angespannt ist, dann kommt vielleicht dann mal dieser Fehler. Wenn du es 10-mal schaffst, den Ball reinzuspielen, vielleicht kriegst du einmal im wichtigen Moment dann einen leichten Fehler vom Gegner. Du gibst dir zumindest die Chance.
Ja.
Und wenn du einfach abschenkst oder aus der Defensive dann meinst, du machst dann irgendwelche Wunderschläge und versuchst drauf zu hacken, das führt nicht zum Erfolg, sondern dieses nach jedem Ball rennen und den versuchen nochmal irgendwie reinzuspielen, manchmal knackt man so auch den Gegner, weil der denkt sich, puh, ich muss hier den Punkt jedes Mal zweimal gewinnen. Und vielleicht im wichtigen Moment, weil bei 5 beide, 30 beide, kommt dann plötzlich der leichte Fehler.
Ja, und man muss dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, erinnert dich an Nadal, also auf jeden Fall. Aber keiner von denen, weder Federer, Djokovic noch Nadal, war in dem Alter so komplett, wie der Alcaraz es jetzt ist. 21 Jahre, glaube ich. oder also
2021, weiß gar nicht.
Ja, also auf jeden Fall, in dem Alter war noch keiner von denen so komplett wie er, was sein Spiel angeht. Ich denke da nur, minimale Schwächen sehe ich bei ihm vielleicht, wenn man seine Schläge betrachtet, ist vielleicht der Rückhand Slice.
Aber der, selbst den setzt er ja ein und meidet er ja nicht. Also genau, im Vergleich zu Sinner hat er ja viel besseren Rückhand Slice.
Wo man sagt, okay, vielleicht zu seiner Rückhand oder Vorhand ist der Slice vielleicht so, fällt ein bisschen ab. Und die Volleys sind ja bei ihm trotzdem schon mega stark. Aber ja, setzt er jetzt auch nicht so unglaublich viel ein, obwohl er halt manchmal häufig auch einfach ins Netz rennt.
Ja,
das
heißt, Volley spielt. Ja. Und
das, für mich eine Schwachstelle bei ihm ist manchmal, dass er das Gefühl hat, dass er zu verspielt ist.
Aber das liegt daran, da wollte ich jetzt gerade sagen, dass er, glaube ich, er fühlt sich so überlegen, so unglaublich überlegen, dass er in die Matches reingeht und teilweise einfach, wie du sagst, so verspielt ist, weil er so weit weg ist von dem anderen, dass er das sich einfach leisten kann.
Ja,
der ist manchmal gar nicht so richtig fokussiert.
Er macht das ja bei Spielständen, wo du so denkst, so 5 Beide, 30 Beide, okay, wieso kommst du jetzt da drauf, auf den Volley zu spielen? Es klappt dann
Aufschlag,
und denkst dir dann so, okay, krank. Aber
ich glaube, der ist so weit weg, dass da wirklich ein Gegner kommt, der ihn dann so fordert, wie das der Djokovic vielleicht schafft oder Sinner, dass er wirklich ganz konzentriert und fokussiert spielen muss. Das ist sehr selten der Fall. Der spielt so locker teilweise und ist so weit weg von den anderen.
Ja.
Da kann er noch, glaube ich, immer wieder eine Schippe drauflegen.
Ja. Also einen Tag im Körper von Alcaraz mal so Tennis spielen zu können, sich so zu bewegen, das fühlt sich bestimmt geil an. Ja. Also, Wimbledon.
Noch ein Highlight für mich, Wimbledon.
Ja.
Musetti. Und ich glaube, da kann man aber auch seinen ganzen Sommer mit einschließen.
Ja.
Musetti war nämlich im Halbfinale und ich finde es auch schön, dass so ein Spieler, der so einen Spielstil hat, dann auch in Wimbledon erfolgreich ist, weil irgendwie meint man, so
passt,
ein Spiel passt einfach zu Rasen, auch wenn der Rasen heutzutage nicht mehr das ist, was er vor 10, 15 Jahren war. Trotzdem hat ein sehr, sehr elegantes Spiel, super viel Rückhandslice, schöne Schläge und einfach so ein Stratege. Und man kann es ja einfach mal sagen, ne? Also er hat vor Wimbledon in Queens in London, dann war er im Finale, Wimbledon-Halbfinale, danach in Umag im Finale.
Auf Sand, genau.
Genau, und auf Sand. Und dann Olympische Spiele hat er die Bronzemedaille geholt.
Genau.
Das ist schon ein unglaublich starker Sommer, wie viele Matches es einfach auch sind.
Ja.
Und ich glaube, du hast ja mal ein bisschen
ihn
verfolgt, was da vielleicht bei ihm da der Knackpunkt war.
Ja, gab ja mal, erinnert sich wahrscheinlich jeder an das French Open Match auch gegen Djokovic, bei dem er dann aufgegeben hat im fünften Satz. Hat die ersten beiden Sätze gewonnen, hat dann aufgegeben im fünften Satz und hat dann ja, ich glaube, wir haben das sogar im Podcast mal auch hier gesagt, dass er gesagt hat, er hatte das Gefühl, er hätte keine Chance mehr. Ja. Und er hatte man irgendwann später jetzt so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann das Interview war, in welchem Zeitraum, aber das war jetzt nicht lange her, hat er gesagt, er hat sich zu sehr auf sein Können ausgeruht und hat nicht mehr richtig trainiert. Und das hat er gemerkt, dass er da halt einfach dann zurückgefallen ist wieder. Ja, also ich meine, die ganz krassen Hoffnungen hat er ja nicht erfüllt, dann, dass man sagt, er ist der nächste Top-5-Spieler oder Top-10-Spieler, ist dann ein bisschen zurückgefallen und hat dann gesagt, er hat einfach nicht genug investiert. Ja, und das zeigt man ja wieder, Talent ist halt nicht nur einen guten Touch zu haben, sondern da gehören ja auch viele andere Aspekte dazu. Und deswegen hat er gesagt, er muss wieder mehr machen und ist jetzt auch, glaube ich, Vater geworden. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo man sagt, das pusht einen nochmal irgendwo anders.
Ja, vielleicht wirst du dann verantwortungsbewusster allen Sachen gegenüber, ja.
Genau. Und muss man einfach sagen, das ist ein ganz starker Sommer. Und wie er jetzt auch bei Olympia gespielt hat und dann auch wieder der Wechsel von Rasen auf Sand, ist schon ziemlich stark.
Also und er ist ja auch noch ein sehr junger Spieler.
Er ist noch jung, ja.
Der ist, glaube ich, 2001er-Jahrgang, meine ich. Also 2 Jahre älter als Alcaraz, vielleicht auch 2000er, ich bin nicht ganz sicher.
Ja.
Also ein unglaublich junger Spieler, ne? Der
genau.
Und was ich so geil finde, bei den, vor allem bei den Italienern, jetzt nehme ich mal Musetti und Berrettini. Berrettini, der ja auch einen super Comeback-Sommer hat, der ja dann in Kitzbühel gewonnen hat.
Ja.
Und in Gstaad in der Schweiz gewonnen hat, also 2 Turniere gewonnen hat, nachdem er in Wimbledon knapp gegen Sinner in der 2. Runde verloren oder 1. Runde verloren hat, was ein bitteres Los ist.
Ja.
Also hat sich auch unglaublich gut zurückgekämpft. Und er hat ja auch einen ganz eigenen Spielstil entwickelt. Der spielt auf der Rückhand unglaublich viel Slice.
Ja.
Erinnert mich ein bisschen an Del Potro.
Nach seiner Verletzung.
Nach seiner Handgelenksverletzung, der dann keine Rückhand mehr spielen konnte und nur noch Slice gespielt hat und mit der Vorhand unglaublich viel Power gegeben hat. Erinnert mich sehr daran.
Ja.
Aber das ist ja irgendwie schön zu sehen, dass so Spieler wie Musetti, Berrettini, die jetzt vielleicht nicht so die krachende Rückhand haben und jeden Ball einfach nur an der Linie stehen wie so ein Sinner und alles bam, bam, bam spielen, sondern die noch sehr, sehr geschickt spielen, dass es trotzdem funktioniert, sich damit durchzusetzen. Die haben einen Weg gefunden, ihre Gegner mit ihrem Slice und dann einer schnellen Vorhand dann auch deren Spiel aufzudrängen. Das funktioniert. Also es scheint dann auch wieder so eine Gegenbewegung zu geben zu diesem Rublev-Tennis, dieses einfach nur drauf und Shapovalov.
Ja.
Gibt es dann wieder diese Spieler. Auch Dimitrov, finde ich, hat ja wieder so ein sich in dem ganzen Jahr jetzt schon wieder sehr hoch gespielt. Also die scheinen mit dem Spiel auch wieder das andere Spiel knacken zu können.
Ja, ist ja auch schön zu sehen, einfach, dass es ein bisschen vielfältig ist. Ja, also ich meine, jetzt nur Spieler zu haben, die nur von der Grundlinie fetzen, ist halt auch langweilig. Und ich finde, da ist finde ich, wenn jemand mich fragt, was sollte man sich mal angucken, um ein bisschen Tennisstrategie zu lernen, sind halt eigentlich solche Spieler wie Musetti oder Dimitrov halt schöne Beispiele, weil die sich halt, hat das Gefühl, die können sich den Gegner richtig zurechtlegen. Ja, und da war ja auch Murray lange Zeit, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, ein König drin, wo man wirklich mal angucken kann, wie kann man einen Gegner von der Grundlinie halt sich zurechtlegen. Ja. Und da, schön zu sehen. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das waren eigentlich so die für uns die interessantesten Highlights zu Wimbledon.
Genau. Danach?
Danach ging es ja, wie ich schon gesagt habe, zu unglaublich vielen kleineren Turnieren. Also ich kann ja mal kurz mal aufzählen, wo überall gespielt wurde. Also es wurde in Hamburg gespielt, in Gestad, in Kitzbühel, in Umag, das war alles auf Sand.
Richtig.
Und auch noch in Schweden. In
Bastard.
Bastard, da hat auch Nadal mitgespielt.
Ja.
Dann hatten wir eine kleine USA-Tour da in Newport und auf Rasen nochmal.
Ja.
Und dann auch schon die ersten Hardcore-Turniere in Atlanta und Washington.
Richtig.
Vielleicht habe ich auch das eine oder andere Turnier vergessen, aber es sind sehr, sehr viele Turniere in der Zeit gewesen.
Genau.
Zwischen Wimbledon und Olympia.
Ja.
Natürlich haben die meisten, die auch Olympia gespielt haben, sich dann auch auf Sand vorbereitet. Aber nicht alle. Es gab auch welche, die sind dann direkt zum Beispiel von Newport nach Paris gereist und haben dann auf Rasen gespielt. Nicht sehr erfolgreich, aber sehr, sehr viele kleinere Turniere.
Genau. Kann man ja auch dieses Jahr sagen, dass es natürlich sehr besonders ist. Eigentlich nach Wimbledon geht ja keiner mehr von den Top-Top-Leuten auf Sand oder wenige, weil das ja auch dann auf Sand, weil dann halt die Hardcore-Tour losgeht, ja, und sich dann nochmal umzustellen, wie auch immer, da machen das ja viele nicht. Zverev hat das ja auch jahrelang vermieden, beispielsweise andere Spieler auch, Federer früher hat das auch wenig gemacht oder fast nie. Hat natürlich dieses Jahr eine ganz andere Bedeutung gewonnen, die Sandplatz-Turniere wegen Olympia.
Hat die Turniere sehr aufgewertet, ja.
Sehr aufgewertet, man hat dann wieder gesehen, dass die ganzen Top-Spieler auch einfach dabei waren, ja. Ich glaube, auf den Hartplatz-Tour in den USA und Newport, das waren wahrscheinlich die Spieler, die wussten, sie sind für Olympia nicht qualifiziert. Die sind auch dann einfach da geblieben.
Ja.
Ja. Die kommen auch nicht nochmal zurück nach Europa. Die bleiben jetzt wahrscheinlich das ganze Jahr oder gehen dann im Herbst nach Asien. Und waren ja viele Turniere. Hast ja schon gerade gesagt, also Berrettini.
Mit zwei Turniersiegen. Musetti mit einem Finale in Umag.
Genau.
Und
ja.
Und Zverev, der Finale in Hamburg gespielt hat, in seiner Heimatstadt, du hast ja eben schon angesprochen, der ist verletzt, in Anführungszeichen, angereist. Das war zwei Tage nach seinem Ausscheiden in Wimbledon, habe ich dann schon die ersten Videos gesehen, Trainingsvideos. Und er hat immer wieder betont, ja, er ist nicht fit, er weiß nicht, ob er spielen kann. Hat er letztendlich gespielt, hat auch unglaublich gut gespielt, unglaublich intensive Kampfleistung gebracht, gegen Gaston zum Beispiel. Super, super lange Matches gehabt und hat dann im Finale gegen Arthur Fils verloren.
Ja.
Auch ein unglaublich langes Match.
Genau.
Und dann muss ich es wieder sagen, es war einfach wieder kein fairer sportlicher Verlierer. Der hat wirklich einen ganz, ganz kurzen Handshake nur gegeben.
Ja.
Und sowas sieht man halt jetzt, wenn ich jetzt mal so einen, von Federer, Nadal sowieso nie, aber auch Djokovic.
Ja.
Von dem man vielleicht manchmal meinen mag, der ist ein sehr, sehr verbissener Spieler, aber wenn er immer gibt, der richtig schön die Hand und freut sich dann auch freut sich für den Gegner, aber kann einfach das anerkennen.
Genau.
Und das kann der Zverev nicht. Und das war wieder etwas, wo ich mir dachte, so, du hast wieder so ein geiles Turnier gespielt und du machst dann wieder bei dem Handshake. Ja. Kannst dich über den Schatten
schieben. Gab es davor auch eine Situation, ohne jetzt da weiter drauf eingehen, wo auch die beiden sich da schon ziemlich nahe kamen und intensiv im Match an der Bank diskutiert haben. Ja, guckt euch das mal an. Also wie gesagt,
aber trotzdem, im Großen und Ganzen muss man sagen, unglaublich, wie der Zverev in dem Jahr spielt. Und ich glaube, dass er kann ja wirklich noch den großen Wurf schaffen im Jahr, weil der einfach, der wirkt unglaublich fokussiert und man hat das Gefühl, der verfolgt gerade einfach irgendwie so ein Ziel.
Ja.
Der ist ja direkt dann auch von Olympia nach dem Ausklang direkt in die USA geflogen, hat jetzt direkt wieder hier in Montreal gespielt. Also man merkt, der ist einfach komplett im Tunnel gerade.
Ja.
Und
hat auch sein Spiel weiterentwickelt. Manchmal, ich meine, der hatte das in einem Podcast mit Boris Becker, hat er das ja mal so gesagt. Da hatte der Zverev den Boris Becker gefragt, ja, was fehlt mir denn noch für einen Grand-Slam-Sieg? Und dann hat der Becker, wie ich finde, halt eine sehr gute Antwort gegeben und gesagt, ja, also wir müssen uns mal zusammensetzen und halt mal zwei Tage und dann sage ich dir mal aus meiner Sicht, was dich unspielbar macht, also wo du halt einfach bärenstark bist und was dich halt, wo deine Schwächen sind. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da zusammenfinden, so ungefähr. Und ich glaube auch, er hat seine Stärken oder sein Spiel schon weiterentwickelt, gerade seine Vorhand, haben wir auch schon darüber gesehen, wenn er die da cross reinpeitscht, ist eine brutale.
Gerade auf Sand, wenn er die Vorhand cross spielt und die mit so einem hohen Bogen und die mit voller Power, der Ball, der springt so hoch ab, der treibt den Gegner so weit raus,
dann kann er mit der,
müssen so viele Schritte extra machen nach außen in die Vorhandecke.
Ja.
Also das ist eine
Waffe.
Dann
kann er danach mit der Rückhand wieder in die freie Ecke, sein bester Schlag. Aber man hat es auch gesehen gegen, beispielsweise jetzt in Hamburg gegen Gaston, als Beispiel, das ist wieder so ein Match, was mir einfach sehr, oder auch gegen Arthur Fehl in Hamburg, da sieht man einfach auch seine Schwächen ist, dass wenn der Gegner ihn einfach aus dem Rhythmus bringt.
Genau, Rhythmusbrecher mag er gar nicht.
Das, wenn er einer ist, der ihm einfach den Rhythmus bricht, mit vielen Stops oder sei es auch mal Slice, Surfen, Volley und wie auch immer, da hat er einfach wirklich massiv Probleme, dass er da immer wieder zu sehr struggelt und auch vor allem viele Körner liegen lässt. Ja, weil er halt einfach unglaublich lange dann braucht. Ja, und das, aber wie gesagt, ein unglaublich starker Sommer. Zverev ist einer für mich, und das kommen wir wahrscheinlich auch gleich in Olympia zu, weil das war so eine Aussage, die mich da ein bisschen geärgert hat. Auch da muss man immer auf seiner Seite auch stehen. Ist ein unglaublicher Kämpfer.
Ja, total.
Ja, der eigentlich kein Mensch herschenkt. Hat er noch nie gemacht, habe ich von ihm noch nie gesehen. Ja.
Früher vielleicht schon mal eher, dass er dann so ein bisschen den Glauben verloren hat.
Ja,
aber jetzt so in den letzten 3-4 Jahren, der ist ein Kämpfer und ist. Ja. Der macht auch allen Gegnern damit Angst. Die wissen alle gegen Zverev, wenn du gegen ihn gewinnen willst,
musst du.
Spielst du nicht so 5 Stunden bei einem 5-Satz-Match auf dem Platz.
Und das kriegst dann muss man ihm lassen. Das ist schon eine Einstellung, die ihm wahrscheinlich irgendwann mal zugutekommt, dass er da irgendwann mal den großen Wurf schafft. Ja.
Vielleicht ein letztes, also von meiner Seite aus, ein letztes Highlight oder Thema, worüber wir sprechen sollten, in der Vorbereitung zu Olympia: Nadal.
Ja.
Der ja dann Wimbledon ausgelassen hat und dann sich auf Sand vorbereitet hat und dann auch ein Vorbereitungsturnier in Schweden gespielt hat.
Genau.
Ich habe mir alle seine Matches angeguckt.
Mhm.
Hast du auch viel von ihm gesehen?
Ja, der hat ja Doppel und Einzel gemeldet. Doppel mit Ruud. Haben sie Rudal genannt, glaube ich. Und haben aber zurückgezogen, weil Nadal, kann man ja sagen, ich glaube, die haben zurückgezogen, weil es zu intensiv wurde. Nadal hatte einfach teilweise unglaublich harte Matches. Jetzt ins Finale gekommen, aber er hat sich in jedem Match unglaublich schwer getan.
Ich glaube, es kam auch noch dazu, dass Ruud schon früh ausgeschieden ist, dann wahrscheinlich dann auch weg wollte vom Turnier und dann wahrscheinlich nicht weiterreisen wollte. Ja. Kam wahrscheinlich einiges zusammen.
Ja.
Ja, sehr intensive, lange Matches gehabt.
Genau.
Hat sich ins Finale gekämpft. Das ist ja auf der einen Seite wieder unglaublich positiv, dass er halt so ein Fighter ist und halt auch dann die Matches durchspielen konnte und auch am nächsten Tag noch spielen konnte.
Ja.
Aber wie würdest du seine Leistungen einordnen, was du da gesehen hast?
Ja, also auch da wieder, man darf es nicht vergessen, also jeder würde sich wahrscheinlich, würde sofort sagen, im zweiten Platz nehme ich. Weil wie viele Spieler schaffen es ins Finale?
Klar.
Fast keiner. Ja, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Muss ja aber aus Nadals Sicht sehen.
Aus Nadals Sicht ist wieder unfassbar, er kommt ins Finale, ja, in Schweden bei dem Turnier. Aber sagt es ja selbst auch, ihm fehlen einfach 2 Jahre Wettkampf. Und das finde ich, das merkt man. In seiner Bewegung ist er schlechter geworden. Er bewegt sich schlechter.
Ja.
Er kann weniger aus der Defensive agieren. Ja. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, er ist auch in seinem Spiel nach vorne aggressiv einfach nicht mehr so gefährlich.
Ja.
Was natürlich auch mit Matchpraxis zusammenhängt.
Mit Selbstvertrauen
kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass er Nadal nicht mehr so hart schlagen kann. Das ist ja Quatsch. Ja. Aber das einfach eben selbstverständliche Spielzüge, mit denen er früher Punkte gemacht hat, einfach ihm momentan nicht so leicht von der Hand gehen, weil ihm einfach die Matchpraxis fehlt. Ja. Und deswegen haben wir in Schweden einfach unglaublich viele umkämpfte, verbissene Ballwechsel gesehen. Und Nadal kam da mehr über den Kampf als über seine spielerische Klasse, dass er das wie früher, sage ich jetzt mal, die Gegner einfach vom Platz sein Spiel dem Gegner aufgezwungen hat und die vom Platz gejagt hat.
Ja. Ich finde, er hat einfach an Power verloren.
Mhm.
Du sagst es, ich glaube jetzt auch nicht, dass er jetzt gleich weniger Kraft hat und weniger Power erzeugen kann. Ich glaube, es hängt auch viel mit Selbstvertrauen zusammen.
Also
ich erinnere mich, der hatte auch schon immer mal wieder so ganz kleine Krisen gehabt in seiner Karriere.
Genau.
Und wenn er dann wenig Selbstvertrauen hatte, war immer ein Zeichen bei ihm, dass er sehr kurz gespielt hat.
Kurz gespielt hat und passiv dann
auch. Passiv auch, genau. Und das finde ich ist auch aktuell der Fall. Der wirkt so ein bisschen gehemmt.
Ja.
sein Spiel auf Sand war ja immer hoher Spin auf die Rückhand, als Linkshänder auf die Rückhand vom Gegner und hat die so weit zurückgetrieben.
Ja.
Oder aber die Spieler sind nah an die Linie gegangen, aber der Ball hatte so eine Power, dass die das gar nicht lange durchhalten konnten, die Bälle so im Aufsteigen zu nehmen. Das war, und die haben die einfach dann nicht so platzieren können, weil es einfach zu schwer war, diesen Ball zu kontrollieren. Ich glaube, das Spiel hat sich aber auch weiterentwickelt in der Zeit.
Ja.
Alle Spieler sind mittlerweile in der Lage, diese Bälle
an der Linie zu nehmen.
Linie mit der Rückhand an der Linie zu nehmen und haben damit überhaupt kein Problem. Er tut denen damit nicht mehr weh.
Ja.
Und es fehlt halt die Power in diesem Schlag. Das kommt halt auch noch dazu.
Ja.
Und dann gerät er einfach super oft in die Defensive, wie du es gerade gesagt hast. Er bewegt sich in der Defensive eben nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Und dann tut er sich einfach dann gegen solche Spieler dann einfach unglaublich schwer auf Sand.
Aber das hat er ja, dass er sich in der Defensive nicht mehr so stark bewegt. Das, finde ich, hatte er auch schon vor 3, 4 Jahren.
Auf jeden Fall.
Weil er hatte, als er den Australian Open 2022 gewonnen hat, war das ja, glaube ich, das letzte Mal, hat man ja gesehen, dass er sein Spiel verändert hat. Er ist viel mehr auf kürzere Ballwechsel, viel aggressiver gespielt. Ja. Und das, finde ich, hat man jetzt in diesem Comeback-Jahr von ihm noch weniger gesehen. Ja. Dass er einfach das Spiel mehr diktiert hat, also wirklich auf kürzere Ballwechsel und mehr draufgegangen ist, ja, wie das ja auch zum Ende seiner Karriere hin Federer in Perfektion gemacht hat. Hm. Ich glaube einfach, ich würde ihn niemals abschreiben, weil das darf man bei Nadal auch nicht machen, aber er ist schon noch weit weg von, ich glaube, das weiß er selber auch, von seinem Spiel. Und ich glaube, man hat es ja dann auch bei Olympia gesehen, wie weit er dann von dem absoluten Top-Leuten wie einem Djokovic oder einem Alcaraz dann doch entfernt ist, ja.
Ich meine, man kann nicht in seinen Körper reingucken, wir sind ja natürlich auch viel zu weit weg.
Genau.
Aber das, was ich jetzt so von außen durch den Fernseher beobachte, ich habe das Gefühl, dass er einfach körperlich so eingeschränkt ist, dass viele Bewegungen kann er einfach gar nicht mehr so machen wie früher. Du merkst, er hat irgendwie da Schmerzen oder kann nicht 100% belasten bei vielen Bewegungen in der Defensive, dass er so eine offene Rückhand spielen kann aus jeder Lage.
Ja.
Da hat man schon das Gefühl, das kann er einfach nicht mehr. Da kann er nicht diese Power oder diese Krafteinwirkung auf seine Knöchel und sowas. Du merkst, er meidet das einfach.
Ja.
Und dann muss er 2 Schritte mehr machen und dann kommt er zum nächsten Ball zu spät. Das sind alles so Sachen.
Also überall hat er 1-2% liegen lassen.
Ja.
Und deswegen, aber trotzdem ist es schön, ihn nochmal spielen zu sehen, weil man sagt es ja immer wieder, er sagt zwar selber nicht, es ist sein letzter Sommer oder sein letztes Jahr, aber es verdichten sich ja die Anzeichen, dass es halt wirklich langsam zu Ende geht, ne?
Ja, es muss aber auch für ihn, glaube ich, unfassbar nervig sein.
Ja, die ständig die Fragen.
Als er gegen Zverev die erste Runde verloren hat, da haben die da schon eine Zeremonie gemacht und einen Abschied gefeiert. Denkt sich so, was wollt ihr hier eigentlich von mir? Ich habe noch gar nicht meine Karriere beendet.
Genau.
Ja. Und bei jedem Turnier, was er jetzt spielt, wird immer gesagt, war es sein letztes Match?
Man muss ihn einfach das sich selbst überlassen und er wird den richtigen Zeitpunkt finden, wann er sagt, jetzt ist vorbei. Und er hat es immer wieder betont, wenn er halt merkt, er möchte nicht, man darf auch nicht vergessen. Es macht ihm ja einfach Spaß.
Ja.
Ja, und deswegen sollte man die Leute auch so lange spielen lassen, wie sie einfach Spaß haben. Man hat vielleicht sogar gesehen bei Dominic Thiem, wohin das führen kann, wenn von außen hin immer alle Leute reinreden und meinen, sie wissen alles besser, dass man dann den Spaß auch verliert.
Ja.
Ja.
Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dann zu Murray auch zu sprechen und auch zu Thiem. Aber lass uns doch kurz auf Olympia. Dann, jetzt haben wir gerade mal die ganze Vorbereitung der Spiele abgeklappert und starten jetzt, kommen jetzt mal voll ins Olympiaturnier rein.
Ja. Perfekt, Olympia in Paris auf Sand. Auf der Anlage von Roland Garros, oder?
Ja.
Heißt doch, ich weiß gar nicht, wie die Anlage heißt. Wahrscheinlich heißt die Roland Garros, bin mir gar nicht sicher.
Ja.
Ja, genau. Auf Sand, richtig schön. Unterschied zu dem Grand Slam ist, dass halt da nur Best of Three gespielt wird.
Das für mich war das große Fragezeichen.
Auf jeden Fall. Weil da sind dann natürlich auch einfach deutlich mehr Überraschungen möglich. Wie das Thema haben wir häufig auch bei den Damen diskutiert.
Ja.
Ja. Dass da einfach dann auch mehr möglich ist, was Überraschungen angeht.
Und du merkst es auch schon in der Einstellung der Spieler, wie die in das Match reingehen.
Genau.
Wenn man das jetzt wirklich mal 1-1 vergleicht, French Open und Olympia, dass die von Anfang an wirklich voll da sind und du merkst, die sind viel angespannter als jetzt beim French Open. Sie gehen die ein bisschen entspannter rein, weil die wissen, okay, ich habe hier wirklich viel, viel Zeit.
Das sagte Kaspar Ruud, hat das gesagt, er fühlt sich im 5-Satz-Match viel sicherer, weil er weiß, er kann auch mal 2-0 Sätze hinten liegen und immer noch mal drehen.
Genau.
Und bei jetzt Olympia, Best of Three, ist halt
Feierabend. Lass den ersten Satz verpennen, du verlierst den ersten Satz und liegst mit Break im zweiten zurück, dann gehen die schon die Alarmglocken an, denkst so, das kann gleich vorbei sein.
Ja.
Geht ganz schnell.
Genau. Ja, Olympia ging los. Mit kuriosen Sachen irgendwo für mich oder für viele, wurde auch in den Nachrichten oder in der Presse halt häufig auch gesagt, dass dann beispielsweise ein Matthew Ebden der Australier, der eigentlich, der hat Doppel gewonnen, ne?
Hat er gewonnen, ja.
Ich glaube schon, okay. Der Olympia-Doppel hat er gewonnen. Dass der erste Runde als Doppelspezialist da gegen Novak Djokovic spielt und hatte dann auch einen witzigen Tweet bei X oder X abgegeben und gesagt so, okay, ich bin da, ich spiele erste Runde gegen Djokovic, zweite Runde gegen Nadal, wenn ich gewinne, also easy los für ihn, ja. Wie kommt es dazu? Einfach weil es anscheinend bei Olympia die Regelung gibt, dass nur Spieler eingesetzt dürfen, die in diesem olympischen Kader sind, olympischen Dorf. Und da hat halt ein Einzelspieler abgesagt und dann ist halt einer von den Doppelspielern nachgerückt und das, ja, muss man ehrlich sagen, das war halt ein Unterschied mit David gegen Goliath. Das, glaube ich, ging 6-1, 6-1 oder 6-0, 6-1. Da gab es halt Kritik, weil man halt sagt, ja, kann man da nicht einen dann reinholen, der halt Einzelspielt, ne? Ein Einzelspieler, weil so ist natürlich, muss man auch mal sagen, ist es irgendwo auch eine Wettbewerbsverzerrung ein bisschen, weil Djokovic hatte die erste Runde halt Kräfte sparen können, während andere das halt vielleicht nicht konnten. Ich meine, klar, das kann ja, jedem kann ja dieses Los zugelost werden oder dieser Fall, aber denjenigen, der da halt davon profitiert, ist halt schon, kann das schon ausschlaggebend sein bei so einem Turnier, weil es war ja auch ziemlich heiß dann in Paris teilweise. Also ein paar kuriose Sachen sind da halt da passiert. Aber wie man sich genau für Olympia qualifiziert und so, da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen.
Aber was ja auch für uns, was uns sehr gefreut hat, nämlich Benny Hassan hat sich qualifiziert für Olympia.
Genau,
der ist für den Libanon angetreten.
Richtig.
Und wir haben das ja auch hier verfolgt. Witzige war, aus irgendeinem Grund wurden fast alle Matches bei Discovery Plus im Stream übertragen. Nur sein Match nicht, sein Erstrundenmatch gegen Eubanks.
Ja.
Und dann habe ich einen Stream gefunden im libanesischen Fernsehen.
Ja.
Und das habe ich mir dann angeguckt.
Hast du ihm auch einen Screenshot geschickt? Ja.
Und das Match hat er gewonnen.
Ja.
Haben wir uns ja auch schon gedacht, ne? Also wir saßen hier und haben gesagt, so, da ist echt was drin.
Auf Sand.
Eubanks kam aus Newport, auf Rasen hat er gespielt.
Genau.
Ist jetzt absolut kein Sandspezialist.
Ja.
Dachten wir so, das ist eine geile erste Runde für ihn.
Ja.
Hat er auch gewonnen. Und zweite Runde hat er dann gegen Baez gespielt, den Argentinier. Ein absoluter Sandplatzwühler. Einer der besten Sandplatzspieler, würde ich mal sagen. Ja? Also zumindest zu den
erweiterter Sandplatz-Spezialist, der immer mit allem zu rechnen ist. Ja.
Unglaublich unangenehmer Gegner. Da habe ich gedacht, so, puh, das wird ein harter Fight.
Ja.
Da hat er 7-6 im dritten Satz verloren, im Tiebreak. Und ich musste dann direkt an seine Worte denken, die er damals gesagt hat, dass genau da halt dann der Unterschied liegt von einem Top-200-Spieler zu einem Top-30-Spieler.
Ja.
Dass die halt einfach, wenn wir uns den Tiebreak mal angucken, da hat der Benny zwei Doppelfehler gemacht und der Baez einen Ass geschlagen.
Ja.
Und das sind die anderen Ballwechsel mal alle umkämpft und mal hat der einen Punkt gewonnen, mal der andere. Aber das sind halt dann diese entscheidenden Sachen. Das sind Baez, der ein super kleiner Spieler ist, der ist eins, keine Ahnung, paar 60, schlägt einen Ass und Benny macht zwei Doppelfehler.
Ja.
Und das ist dann halt irgendwie dann dieser kleine Unterschied, warum er halt in 7-6 vom Platz geht.
Ja.
Ich hoffe, dass er dann mal so ein Knackpunkt-Match, also so ein Match mal gewinnt, weil er hat jetzt in letzter Zeit viele Matches auf der Tour so knapp verloren, dass er dann mal diesen Durchbruch mal schafft. Aber ich glaube, genau das ist es eben, was so ein Baez in der Zeit zwischen 10 und 20 wahrscheinlich an Arbeit reingesteckt hat und an Energie, was Benny ja nicht gemacht hat, weil er ja selbst gesagt hat, er war ein absoluter Hobbyspieler. Das sind halt dann diese kleinen Punkte, die unglaublich viel Arbeit kosten.
Ja.
Für so einen ganz kleinen Outcome, nämlich für diesen einen Punkt, den du dann halt mehr machst.
Ja, wir haben uns das Match zusammen angeguckt und es war auf Messerschneide und das waren wirklich nur dann Unterschied, halt kann man wirklich reduzieren auf diesen Tiebreak, auf diese Situation. Der hat sein Match abgeschlossen mit einem Doppelfehler halt. Ja. Ja. Schade, tut mir leid, aber so ist es.
Trotzdem, halt, super geil, ist auch direkt weitergereist nach, hat dann Bundesliga gespielt in Aachen und dann ein Challenger in Bonn.
Ja.
Da kam er ins Halbfinale. Und ich nehme mal an, dass er jetzt in die USA reisen wird, vielleicht noch ein Vorbereitungsturnier spielt und dann US Open spielen wird.
Genau.
Gehe ich davon aus.
Ja.
Von daher drücken wir da auch die Daumen. Olympia.
Olympia, geht weiter.
Was sagst du zu, was war so deine größte Überraschung vielleicht im Herreneinzel?
Ja, wahrscheinlich die Bronzemedaille von Musetti.
Ja,
muss man einfach
im Sommer damit wirklich bestätigt hat.
Genau, hat im Viertelfinale war
gegen
Zverev gewonnen, muss ich sagen. Danach hatte Zverev ja wieder gesagt, er hat körperliche Probleme, muss ich untersuchen lassen, weil er alles viermal sieht.
Und dann war er 3 Tage später schon wieder in Montreal zum Trainieren.
Naja, auf jeden Fall können wir auch gleich noch dazu kommen. Ist für mich die größte Überraschung, dass er da Bronze gewonnen hat.
Im Spiel am Platz 3 gegen Oja, was Oja Aliassime, was auch überraschend
auch
war.
Auch Überraschung, genau. Okay, darf man auch nicht vergessen. Also Oja Aliassime, dass er ins Halbfinale kommt und Vierter jetzt wird, ist auch für mich eine Überraschung. Aber ja, das ist für mich die größte Überraschung eigentlich. Mosetti, 3. Platz mit der Bronzemedaille, ist schon einfach ein geiler Erfolg.
Ja. Und du hast gerade gesagt, er hat im Viertelfinale gegen Zverev gewonnen. Du hast vorhin schon mal angedeutet, nämlich
genau, also ich fand, das war da wurde dann auch das On-Court-Interview wurde, ich weiß gar nicht, wer das war, eine deutsche
Birgit Nössing.
Ja, okay, ich weiß gar nicht, wer das war, aber halt dann so von wegen, ja, man hatte das Gefühl, dass er ja dafür bekannt ist, so ungefähr, dass er eigentlich ein Kämpfer ist, aber heute sozusagen nicht gekämpft hat.
Er hätte sein Kämpferherz nicht mit dabei gehabt.
Genau, und da habe ich mir gesagt, also das finde ich eine Frage, die darfst du dem Zverev nicht stellen.
Hat auch sehr allergisch darauf reagiert.
Kann ich auch verstehen, weil ich sage, also das wäre halt auch in dem Match gekämpft wie die Sau. Man hat gemerkt, er hat körperliche Probleme. Das hat man in seinem Gesicht gesehen, dass der einfach fertig war. Es war sauheiß an dem Tag, schwül und heiß. Und das ist das, was ich meine. Du kannst dem Zverev nicht vorwerfen, dass er nicht gekämpft hat. Und da weiß ich nicht, also das ist eine Frage, die ist aus meiner Sicht da völlig fehl am Platz. Da hat dieses Match nicht geguckt, weil ich finde auch da gegen Mosetti hat Zverev bis zum letzten Punkt es probiert. Aber man muss einfach mal sagen, der Mosetti hat auch einfach stark gespielt. Punktlos, fertig.
Ja, und das ist so schade, weil ich habe das Gefühl, wenn man die Interviews sieht von der italienischen Presse, wie die dann einen Mosetti feiern und auch natürlich die Spanier, die ihre Spieler feiern, das ist dann, die Deutschen können so stolz sein, dass die dann einen Zverev haben, der schon Gold geholt hat und jetzt ganz knapp nach einem super Fight im Viertelfinale verliert.
Ja.
Aber der wird dann nach dem Match offensichtlich von dir provoziert, dass er vielleicht irgendwas sagt im Interview, damit es ein Sensationsinterview wird.
Ja.
Darum geht es hier eigentlich nur, damit es dann halt überall in den Medien ist und sie ist die, die das Interview geführt hat. Aber das ist doch, also man muss die Spieler einfach mal mehr respektieren und die vielleicht auch mal, also wirklich, wir können die feiern. Das ist unglaublich, dass wir einen haben, der da vorne mitspielt.
Ja.
Super, egal was man von Zverev hält, ist Wahnsinn, dass wir einen haben, der da vorne mitspielt. Und ich kann verstehen, dass die keinen Bock haben, Interviews zu geben und einfach genervt sind
davon. Nach einer Niederlage, wenn du dir sowas anhören musst, da würde ich, kann ich auch sagen, kannst du mich
er hat ja, glaube ich, auch gesagt, so irgendwie, ja, du hast es leicht, hier zu reden hinter dem Mikrofon.
Genau.
Du musst nicht da auf dem Platz stehen bei 40 Grad.
Richtig, genau.
Ja, ja, naja. Das sind so Sachen, die, die schade sind. Aber dann zum großen Finale.
Genau.
Nadal, sage ich. Djokovic gegen Alcaraz.
Ja, der wieder die beiden im Finale.
Ganz kurz dazu, weil der Djokovic hat ja nach dem Wimbledon-Finale gesagt, er hatte wirklich das Gefühl, dass er unterlegen ist und der Alcaraz, vielleicht auch noch Sinner, einfach weit von ihm weg sind gerade.
Ja, und das hat er wieder bewiesen, dass du den Djokovic nicht abschreiben darfst. Er hat sein Level wieder erhöht und hat 7-6, 7-6 jetzt gegen Alcaraz im Wimbledon.
3 Stunden haben sie gespielt.
Genau, keine Ahnung, Ewigkeiten, eben im Wimbledon, im Olympia-Finale, beide jetzt. Auf einem Match mit einem unfassbar hohen Niveau.
Wahnsinn.
Und Djokovic hat 7-6, 7-6 gewonnen. Ja, hat sich damit eigentlich tennismäßig unsterblich gemacht, weil das war der letzte Titel, der ihm gefehlt hat. Kann man jetzt sagen, was man will, er ist der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten.
Lange Olympiareise für ihn. Das hat natürlich dann auch mal alles so aufgerollt. Er hat ja oft es versucht, hat dann auch schon mal eine Bronzemedaille gewonnen. 2008, glaube ich.
Genau,
In
Beijing.
Genau, dann immer irgendwie knapp verloren.
Ja.
Und jetzt hat er sich die Goldmedaille geholt.
Nach fast 2 Jahrzehnten hat er es dann sozusagen Tennis komplett durchgespielt. Hat jetzt mit Olympia halt alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Und man kann sagen, was man will, er ist der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Man hat auch nach seiner Reaktion gesehen, was das in ihm ausgelöst hat. Das war nicht geschauspielt. Er hat ja gezittert nach dem Sieg, geheult und alles. Und wie wichtig ihm das war, auch für sein Land das zu gewinnen. Also kann man nur den Hut von ziehen. Man kann aber auch den Hut vor Alcaraz ziehen. Man hat im Interview danach gesehen, er ist auch in Tränen ausgebrochen und musste das Interview abbrechen mit der spanischen Presse. Was ihm das bedeutet hat, hätte zu gewinnen. Aber auch da mit einer silbernen Medaille kann man auch, sage ich mal, vielleicht in Anführungsstrichen, sich auch schmücken.
Ja, und der wird so sicherlich auch noch ein paar Gelegenheiten
haben. Und der wird noch Gelegenheiten haben. Ja, genau das Gleiche ist mit Swiatek, die Polin, die verloren hat, Bronze geholt hat. Aber ja, ihr Ziel natürlich auf Sand war natürlich Gold und hat es leider nicht geschafft. Also da sieht man einfach mal, dass diese Bedeutung, dass du noch für dein Land spielst, einfach so groß ist.
Dass so ein Druck aufbaut, dass man manchmal den vielleicht nicht standhalten kann.
Genau. Aber wie gesagt, Djokovic einfach unfassbar, brauchen wir nicht zusammen, er hat sein Level gesteigert, hat es geschafft.
Was war für dich vielleicht so strategisch das Entscheidende, was Djokovic gemacht hat im Vergleich zum Wimbledon-Finale? Klar, ist ein anderer Untergrund, aber was hat er gemacht aus deiner Sicht, um den Alcaraz zu knacken? Womit hat er ihm so wehgetan?
Das ist schwer zu sagen, finde ich. Ich glaube einfach, dass er an der Grundlinie Stand gehalten hat, für mich. Mhm. Dass er sich nicht also er hat bei jedem Ballwechsel einfach hat er Stand gehalten und hat es geschafft, sozusagen auch ja mit unfassbar starken Antworten auf seine Schläge vom Alcaraz, ihm auch das Leben schwer zu machen. Und wenn du das halt mal schaffst, ich glaube, Alcaraz hat ja bei ersten Satz 5-4 Breakbälle gehabt, meine ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an den Spielverlauf, aber dass er das auch standgehalten hat. Wenn du das lange standhältst, sozusagen da mithältst und nicht locker lässt, dann wird das halt irgendwann super eng. Auch Alcaraz hat das natürlich gemerkt, dass Djokovic einfach, der will diesen Titel unbedingt. Ja. Das war für mich vielleicht so das Ausschlaggebende. Ich weiß nicht, ist dir was aufgefallen?
Ja, spielerisch vielleicht noch der Return. Ich finde, der hat unglaublich gut, er returniert ja immer gut, aber er hat unglaublich gut returniert.
Ja, das stimmt.
Er hat so häufig direkt vor die Füße, also vor allem in allen wichtigen Situationen, weil der Ball immer 10 Zentimeter vor der Linie und
fast auch immer durch die Mitte returniert.
Genau, und der Alcaraz ist immer in die Defensive direkt gekommen. Also wie er returniert hat, war absolut Weltklasse, besser geht's nicht. Damit hat er ihn, glaube ich, sehr, sehr wehgetan und hat den Alcaraz dazu gebracht, dass er nicht direkt sein Spiel durchziehen kann, dass er direkt mit der Vorhand Druck macht.
Ja.
Und wie du sagst, in der Defensive. Er hat einfach so häufig, habe ich beim Zuschauen gedacht, so, boah, kann der da jetzt nochmal aus der Defensive einen Ball ausgraben? Oder dann hat er nochmal so einen explosiven Schritt reingemacht und hat nochmal eine Vorhand rausgepeitscht. Dann dachte ich so, boah, das hat er so häufig gemacht. Also immer nochmal einen draufgesetzt aus der Defensive.
Genau.
Und wie du sagst, auf die lange Sicht gesehen, hat er ihn damit, glaube ich, dann geknackt. Und er wollte es dann vielleicht vom Kopf her einfach vielleicht ein bisschen mehr, wollte diesen Titel unbedingt, was ja manchmal auch dann dazu führen kann, dass man vielleicht zu verkrampft ist. Mhm. Aber ich glaube, er hat genau die richtige Balance gefunden.
Ja.
Und hat dann einfach Energie freigemacht, die du nur freimachen kannst, wenn du eben in diesen Modus reinkommst.
Aber man kann sagen, was man will. Also die beiden Spieler auf dem Niveau, das ist einfach nochmal eine Klasse besser als alle anderen.
Ja.
Ich meine, wir haben das heiß erwartete Match gesehen in der zweiten Runde, Nadal gegen Djokovic, und aber sagen muss, dass der Djokovic dem Nadal einfach, eigentlich, ich glaube, 6-1, 4-1 stand, haushoch überlegen war. Und man gedacht hat, oh, hoffentlich wird der Nadal ist hier nicht abgeschossen. Er hat nochmal ein Match draus gemacht im zweiten Satz. Ich hatte
aber das Gefühl, dass der Djokovic hier nochmal reinkommen lässt.
So gefühlt, ja, so von wegen so, ja, komm, aber war schon einfach eine, sieht man einfach mal, der Djokovic war drei Klassen besser gefühlt. Und dass die beiden im Finale da müssen alle vorm Fernseher gesessen haben, gesagt haben, also was die da spielen, das ist schon außerirdisch gut.
Ja.
Muss man wirklich mal sagen. Also da wundert sich ja jeder, wenn da mal ein leichter Fehler kommt. So,
gibt's gar keinen.
Wenn einer mal kommt.
Wie in der Prime Nadal Federer im Finale, dass man dachte so, jeder Punkt ist
rausgespielt,
verrückter als der andere. Das sind nur krasse Punkte, da ist kein leichter Fehler dabei.
Ja, und das war schon ein absolut für Olympia würdiges Finale. Besser kannst du es fast gar nicht haben.
Ich glaube, das ganze Olympiaturnier, Tennisturnier war eine super Werbung für den Tennissport.
Ja.
Auch schon solche Aktionen wie Nadal und Alcaraz im Doppel.
Ja,
Nadal, also die wurden ja immer auf dem Center Court, haben die gespielt. Und dieses Stadion war voll, das wurde im Fernsehen übertragen. Also das war einfach ein absolutes Highlight und auch schöne Geschichte.
Gleiche ist mit Murray und Dan Evans.
Genau.
Der Murray, der sein letztes Turnier gespielt hat und zweimal mit Matchbällen schon hinten gelegen haben und das Doppel noch gedreht haben, was da los war in den Stadien, da ging es ja komplett ab, also total, aber auf jeden Fall das Turnier, glaube ich, war einfach eine Werbung, auch muss man ja auch dazu, kommen wir gleich nochmal zu Kerber, die es ins Viertelfinale geschafft hat und da auch für ordentlich Stimmung gesorgt hat und die Doppel auch von den Herren Struff mit Köpfer und Krawitz und Pütz, also war wirklich ein geiles Turnier.
Du hast es vorhin schon gesagt. Wir haben noch mal so ein paar News, so ein paar Tennis-Highlights.
Genau, um vielleicht noch zu sagen, für mich die Überraschungssiegerin bei den Damen, muss man einfach sagen, die Chinesin Cheng.
Ja.
Hätte ich niemals, auch gar nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja.
Ja, hat im Viertelfinale Kerber geschlagen, im Halbfinale Swiatek und im Finale Donna Vekic.
Ja.
Ja. Ich glaube, sie war selber sehr überrascht darüber, dass sie es gepackt hat. Aber auch da einfach eine unglaublichen Lauf geschoben.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, die Swiatek, man hat es ja gesehen, danach in Tränen ausgebrochen. Sie hat danach gesagt, sie hat 6 Stunden lang geweint, weil wahrscheinlich diese Chance auf Sand Olympia zu spielen nicht nochmal kommt.
Ja, und was ich mal zu der Chang sagen kann, ist, die hat eine unglaublich saubere Technik.
Ja.
Also wirklich eine tolle Technik. Mhm. Und ich finde, hat man im Finale extrem gesehen, die Donna Vekic, die gefühlt ihre Vorhandtechnik verschlechtert hat
in den
Laufe der Jahren. Also sehr limitiert, muss man einfach so sagen. Und die konnte einfach mehr, die Chang. Die konnte mehr, viele variabler spielen mit ihrer Vorhand.
Auf jeden Fall.
Und das war für mich dann der entscheidende Punkt.
Ja.
Ja. Und das.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass es einfach technisch limitiert war gegenüber der Chang und konnte gar nicht gewinnen.
Ja.
Ja. Ja, zu den News. Wir haben wollen noch ein paar Banger nochmal raushauen, ne?
Jawohl. Lass uns doch mit den ganzen Karriere.
Retirements.
Genau, anfangen. Würde ich
direkt anfangen mit Kerber.
Kerber.
Muss man einfach sagen, letztes Turnier Wimbledon hat sie vorher angekündigt, dass sie ihre Karriere mit Wimbledon beendet.
Olympia.
Mit Olympia beendet und hat ja dann nochmal einen unglaublichen Lauf hingelegt. War ja, glaube ich, erste Runde gegen Osaka, wo man schon so dachte, hart, hat sie geknackt. Osaka aber auch, finde ich, komplett blind.
Ja, also sie hat gespielt. Unglaublich viele Fehler gemacht.
Wahnsinn.
Zwei Sätzen irgendwie 40 oder 50
Unforced Errors. Unglaublich. Unfassbare Schläge gefolgt von drei Bällen, einen halben Meter im
Aus. Aber da sieht man auch, dass es halt nur ein Spiel bei ihr gibt. Wenn sie trifft, dann trifft die. Wenn die nicht trifft, die ist nicht in der Lage, den Ball mal reinzuspielen.
Also kämpferische Leistung von Kerber ist ja ihre ganze Karriere hin, zeichnet sich das aus. Wahnsinn, aber muss ehrlich sagen, Osaka war auch einfach ganz schwach.
Aber reicht ja dann für Kerber. Die macht ja dann genau das, was sie machen muss.
Genau. Hat es dann bis ins Viertelfinale geschafft, die Kerber. Und hat dann gegen die spätere Olympiasieger, gegen die Chang im dritten Satz, Tiebreak, 6-beide, stand das 5-beide oder 6-beide sogar auch, ja. Hat es dann leider verloren, 7-5 oder 8-6 im Tiebreak, ich weiß es nicht mehr. Also unfassbare Karriereende. Ich glaube, sie hat selber auch danach gesagt, es war das beste Karriereende, was sie sich hätte vorstellen können in Paris mit so einem Match, weil sie halt alles rausgelassen, was noch geht.
Vielleicht für mich hat sie dann so ein bisschen im entscheidenden Moment ein bisschen zu mutlos gespielt.
Genau,
vielleicht.
Der Tiebreak muss man ja sagen, da haben wir auch drüber gesprochen, ist die Chang war viel mutiger.
Ja.
Aber man sieht auch da, muss man einfach sagen, da kann sich auch jeder Hobbyspieler, egal ob das jetzt Frauentennis oder Männertennis ist, einfach abgucken. Die Kerber ist ja nicht dafür bekannt, dass sie jemanden wegschießen kann. Aber sie kämpft halt und spielt halt einfach mal den Ball auch einfach nur hoch rein.
Ja, das sie nimmt dann teilweise so extrem das Tempo raus, spielt den Ball so langsam hoch rein.
Ja.
Und als Zuschauer denkt man sich so, das gibt's doch gar nicht, wie langsam ist denn das jetzt? Aber sie macht das, weil die Gegner damit nicht zurechtkommen.
Genau.
Das ist einfach dann schlau gespielt.
Ja, also um wieder zurückzukommen, Kerber, für mich viel zu wenig auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum gewürdigt für ihre Karriere.
3 Grand-Slam-Titel geholt.
Ja.
Das ist unglaublich.
Unfassbare
viel zu wenig
Karriere.
Wurde das gehypt.
Genau, muss einfach sagen, die ist eigentlich ein Tennis-Superstar in Deutschland, muss man fast schon sagen. Ja. Oder ja, ist sie, also mit den Titeln, die sie geholt hat und mit der Karriere, die sie hingelegt hat. Also das müssen wir, glaube ich, sehr, sehr lange drauf warten, bis die nächste Frau und auch der nächste Mann, in der Sphäre kriegt sie auch nicht hin.
3 Grand-Slam-Titel.
3 Grand-Slam-Titel.
Wenn man das mal vergleicht mit den Herren, ein anderer Spieler, der 3 Grand-Slam-Titel geholt hat, ein Wawrinka, der ist ein absoluter Superstar und der ist der Gott nach Federer in der Schweiz.
Genau.
Das ist hier einfach zu wenig, muss man sagen.
Ja, genau. Und deswegen kann man nur den Hut vorziehen und sagen, jetzt kannst du deinen Ruhestand genießen, sensationelle Karriere.
Die nächsten beiden, die aufgehört haben, auch bei Olympia, nämlich Murray, der das Turnier gespielt hat, du hast gerade gesagt, im Doppel mit Dan Evans.
Hat es leider, Einzel hat es nicht gereicht, hat ja irgendwie da Rückenprobleme gehabt und hat aber dann, finde ich auch, ein geiles Karriereende von ihm.
Ja.
Hat ja nochmal mit Dan Evans nochmal, also guckt euch die Videos bei YouTube an, hat zweimal am Rande einer Niederlage im Matchbreak das Doppel noch gedreht mit seinem Partner. Also was für Emotionen das auch waren. Ich glaube, er kann mit seinem Karriereende auch zufrieden sein. Ein Musterbeispiel von einem Profi, der nie aufgehört hat zu kämpfen mit Metallhüfte und allem drum dran und eine ganz, ganz große Karriere.
Ja, und schön zu sehen, wie sehr er Tennis liebt, weil man muss ja im Endeffekt im Nachhinein sagen, Murray hat 2 Karrieren gespielt.
Genau.
Eine in der absoluten Weltspitze, die Big Four, hat zu den Big Four gehört, hat um alle großen Titel mitgespielt, hat sie auch gewonnen. Und dann, nachdem er so verletzt war und dann 2 neue Hüften bekommen hat, kann man ja sagen, hat eine zweite Karriere gestartet, in der er nicht mehr in diesen Top-Leuten gehört hat, aber immer noch ein Top-100-Spieler.
Ja, und hat für Highlights gesorgt, wo die Fans einfach auch da ausgerastet sind, weil er einfach dieses Tennis so liebt.
Genau. Ja. Und natürlich Team, der dann in Kitzbühel sein letztes Match gespielt hat, leider erste Runde verloren hat.
Ja.
Und die haben auch das Match gesehen. Muss man ja wirklich leider einfach so sagen, er ist einfach auch, warum auch immer, das ist für mich unerklärlich, einfach auch nicht mehr in der Lage, halt das Level zu spielen.
Ja.
Man kann aber auch, du hast ja schon mal gesagt, man kann auch hier sagen, einfach eigentlich eine unglaubliche Karriere hingelegt, mit einem Grand-Slam-Titel, so oft im Finale gewesen als, bei den French Open.
Österreich keine, ja, also keine ausgewiesene krasse, ich meine, klar, die
nach Thomas Muster war nicht mehr viel.
Jürgen Melzer, klar, alles gute Spiele, aber Team war ja wirklich so der Kronprinz, wo man sagt, so, der wird die nächsten Grand Slam-Turniere gewinnen, unglaubliche Karriere auch hingelegt. Was nach seiner Handgelenksverletzung passiert ist, ist einfach unfassbar.
Weil, auch nach dem Trainerwechsel mit Presnik.
Genau.
Man weiß aber nicht, kommt vieles zusammen.
Vieles zusammen, aber er ist ein, er kennt ihn ja gar nicht mehr wieder als Spieler. Ich muss sagen, das Turnier in Kitzbühel, er hat jetzt auch nochmal Bundesliga gespielt in Deutschland, hat auch da gegen irgendjemanden verloren, ganz klar, 6-3, 6-3. Also nicht mehr wiederzuerkennen auf Sand.
Ja.
Dass er das nicht mehr das Ruder rumreißen könnte, weil andere Spieler haben es ja geschafft. Siehe Berrettini, auch lange verletzt, kommt wieder zurück. Er hat es nicht geschafft, aber man kann ihm auch nur sagen, geniale Karriere. Für mich auch viel zu viel Kritik eingesteckt bekommen von der Presse und allem drum dran, weil man weiß einfach nicht, was da alles dahinter steckt.
Ja, ich frage mich dann immer, was das dann der Presse bringt. Ne? Jetzt haben sie dann einen so in Österreich niedergemacht, dass der dann irgendwann seine Karriere beendet. Jetzt haben sie keinen mehr.
Ja, jetzt haben sie keinen mehr.
Ja, genau. Mit denen sie schreiben können.
Richtig, ja.
Ja, und dann hatten wir auch was ganz Kurioses jetzt hier in Montreal, nämlich Tsitsipas, der in seinem Erstrundenmatch gegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen das war, gegen Kei Nishikori.
Ja, dass der nochmal spielt.
Ja.
Ich war komplett
geschockt. Und auch richtig gut
gespielt.
Auch nochmal ein Comeback.
Ja, ja. Olympia habe ich ihn gesehen, irgendwie so, krass, was macht der denn hier? Ja. So lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Irgendwie wieder zurück.
Ja, stark gespielt.
Und hat dann gegen Nishikori verloren.
4-4 verloren, glaube ich.
Ja. Ja. Und im Match hat er sich dann mit seinem, also sein Vater ist ja sein Coach.
Ja.
Und hat sich in seinem Match mit seinem Vater angelegt und hat ihn auch aus der Box rausgeschickt.
Ja.
Und hat dann nach dem Match die Zusammenarbeit mit seinem Papa beendet.
Genau.
Und hat dann auch nochmal in einem Interview nach dem Match gesagt, dass er hat total über seinen Papa hergezogen.
Ja.
Dachte schon so, boah, das ist ein harte Worte.
Und,
dass er eine schlechte Leistung gebracht hat, sein Papa als Coach.
Und kann ihm nicht weiterhelfen, er hört ihm nicht zu. Ja.
Und dann hat er sich am Tag drauf dann dafür entschuldigt für seine Worte, aber hat verkündet, dass er die Zusammenarbeit mit seinem Papa beendet.
Ja.
Und dann sind wir mal alle ganz gespannt, wie lange das hält, wer der nächste Trainer wird.
Ja, genau.
Weil wir haben uns ja auch schon mal kurz darüber unterhalten, Tsitsipas ist so ein Spieler, der sich gefühlt in den letzten 2 Jahren einfach auch nicht weiterentwickelt hat.
Nee.
Der hat mal versucht, andere Coaches mit reinzuholen, wie einen Philipp Pusses, aber er hat sich nicht weiterentwickelt, wie das andere Spieler gemacht haben, wie ein Zverev, wie ein Sinner. Wir haben nicht das Gefühl, dass er einen Coach hat, mit dem er so akribisch arbeitet, wie das eben diese Spieler tun. Und dann Alcaraz mit Ferrero.
Ja. Ja, also das, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, der arbeitet bestimmt auch akribisch, aber irgendwie sieht man keine Weiterentwicklung in seinem Spiel. Der ist schlagbar, die wissen alle, wie man gegen Tsitsipas spielt, der hat sein Spiel für mich nicht weiterentwickelt. Ja, also seine Schwachstelle ist nach wie vor für mich die Rückhand. Ja, Aufschlag, Vorhand ist einfach stark. Da, glaube ich, kannst du auch nicht mehr viel rausholen, aber ich meine, geht es ja nicht darum, die Vorhandtechnik zu verbessern bei ihm, sondern um seinen Spielstil, dass er den weiterentwickelt. Und da hat er aus meiner Sicht auch die Zeit, ich meine, der war im French Open Finale, war kurz davor, das zu gewinnen. Ja. Hat er gegen Djokovic ja geführt. 2-0 Sätze, glaube ich sogar. Aber er ist jetzt weit von entfernt, dass man sagt, in Anführungsstrichen weit davon entfernt, aber dass er sagt, man ist ein Anwärter für einen Grand Slam-Titel oder für die Eins der Welt.
Ja.
Und er hat sich nicht weiterentwickelt und ja, er hat da bestimmt ein paar Jahre auch liegen lassen, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, ist Vater, Mutter, Coach, könnte ich mir bei mir niemals vorstellen und ich glaube auch nach wie vor, dass es einfach schwierig ist. Siehe Zverev, es würde ihm vielleicht auch gut tun, das, was Boris Becker gesagt hat, ja, wir müssen uns mal zusammensetzen mit deinen Stärken und Schwächen reden, dass man mal einen neuen Input bekommt, weil es ist natürlich auch viel Gewohnheit da drin. Das sind ja jahrelang, du hast dein ganzes Leben mit deinem Vater, mit deiner Mutter verbracht. Da sind so viele Routinen und dass man auch mal vielleicht eine andere Sichtweise bekommt auf das Spiel, ja. Das würde ihm sicher gut tun, aber ich glaube, er hat auch auf jeden Fall ein bisschen Zeit liegen lassen. Und bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bei ihm kann ich mir auch vorstellen, wie beim, dass er dann nach einer Woche wieder ein Comeback mit seinem Vater macht und sagt, komm, wir müssen wieder weitermachen. Also ich glaube, bei ihm ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Mal sehen, wie das weitergeht.
Ja.
Nämlich, wolltest du, glaube ich, sagen, wie das bei Rune und seinem Mouratoglou ist.
Genau, also es ist ja, also auch da wieder.
Rune hat sich nach Wimbledon von seinem Trainer Patrick Mouratoglou getrennt.
Genau. Zum x-ten Mal.
Ich habe mal die Trainerhistorie von ihm, das ist ein junger Spieler, mal zusammengefasst. Nämlich hatte er einen Jugendcoach, den er von ganz klein an hatte, der ihn dann in die Weltspitze geführt hat.
Ja.
Lars Christensen, ein Däne.
Ja.
Dann haben sie irgendwann den Mouratoglou mit ins Boot geholt. Dann war das so ein Trainer-Duo.
Mhm.
Da hat er sich dann von, ich glaube, der Lars Christensen war dann damit irgendwann nicht mehr so ganz. einverstanden, hat sich dann zurückgezogen, hat es dann beendet. Dann war Murat Oglu der alleinige Trainer.
Ja.
Dann war da schon immer eine On-Off-Beziehung, ständig getrennt, wieder zusammen. Mhm. Irgendwann.
Und auch auf kurioseste Weise, ne? Also sagen wir es, denn auch Rode nachgetreten hat. Der Tsitsipas, der Murat Oglu würde nicht hier richtig arbeiten mit ihm und so. Also schon nachgetreten.
Dann hat er Anfang des Jahres verkündet, dass er neue Trainer hat, nämlich Severin Lüthi, den langjährigen Coach von Federer, und Boris Becker.
War es eine Kombo?
Ja, dann hat er Australian Open gespielt. Nach dem Australian Open hat er sofort verkündet, dass er die Zusammenarbeit wieder beendet.
Mit beiden, ja.
Und hat dann einen, ich glaube, es ist auch ein Däne, Kenneth Carlsen geholt, ein ehemaliger Tennisprofi, der ihn seitdem trainiert. Auch wieder im Doppelgespann mit Murat Oglu.
Ja.
Und jetzt hat er eben die Zusammenarbeit mit Murat Oglu beendet. Und jetzt hat es wieder, also jetzt hat es alleinig der Kenneth Carlsen übernommen. Und ich habe das auch gestern im Match beobachtet. Der hat nämlich gestern Abend gegen Zverev gespielt in Montreal. Und ich glaube auch nicht, dass es lange gut geht, weil es ist so eine Trainerverbindung, da wird von außen nur gepusht, gefühlt. Ja. Also da geht es nur darum, nach jedem Punkt aufzustehen und den Rune zu pushen und anzupeitschen und zu motivieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie, ja, wie das beim Ferrero so ist, ne, dass der irgendwie, dass die eine Strategie verfolgen und der ist relativ entspannt in der Box, weil die wissen, was zu tun ist. Das ist immer nur von außen aufstehen, nach jedem Punkt anpeitschen und Vollgas und come on. Und ich glaube nicht, dass das ist, was er braucht, von außen betrachtet. Ich glaube, der braucht mal jemanden, der ihn mal ein bisschen die Spur bekommt und mal irgendwie ja eine Strategie mitgibt.
Ja.
Wie sollte man spielen und nicht pushen, kämpfen.
Ja.
Ich glaube, das reicht nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht.
Ich bin auch gespannt, wie lange das gut geht. Bei Rune auch zwei Schwachstellen, ist einfach sein Kopf.
Total.
Dass er einfach völlig manchmal die Fassung verliert und er spielt für mich auch einfach dann teilweise zu passiv.
Ja.
Ja, da muss er auf jeden Fall. Und ich glaube auch, du kannst ja nicht in die Spur kommen, wenn du ständig Trainerwechsel hast. Also diese On-Off-Beziehung mit Murat Oglu ist ja fast schon ja irgendwo lächerlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, wie oft die sich getrennt haben und wie oft die wieder zurückgekommen sind. Und also kann keine kontinuierliche Arbeit passiert sein, wenn du dann Anfang des Jahres noch Lüthi und Becker und jetzt Kenneth Carlsen und Murat Oglu immer noch dabei hast. Das hört sich für mich eher so an, dass es einfach wild ist. Die Mutter fuscht auch immer wieder mal ein bisschen mit rein. Also ist jetzt gerade momentan, würde es ihm gut tun, wahrscheinlich, wenn da mal Ruhe einkehrt und er einfach mal eine längere Zeit mit dem, sei es jetzt auch der Kenneth Carlsen, einfach mit dem mal arbeitet. Genau.
Ja. Das waren, glaube ich, so die News, die Banger, die es in letzter Zeit gab. Jetzt geht es ja weiter für die Spieler mit der US-Tour, wie ich schon gesagt habe, Montreal, danach kommt Cincinnati.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da noch ein Turnier kommt und dann werden die US Open gespielt.
Richtig.
Da sind wir mal ganz gespannt, was da abgeht.
Und da ist ja auch da eine große Absage, dass Nadal schon gesagt hat, er wird die US Open nicht spielen.
Der nächste Turnier wird dann der Laver Cup in Berlin sein.
Ja, gibt es schon die Verschwörungstheorien, dass er da auch seine Karriere beendet.
Ja.
Ich bin da eher skeptisch, kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, dass er es da macht, aber es wirft natürlich schon Fragen auf, dass er den Laver Cup spielt, ein Turnier, was ja gar nicht für die Rangliste zählt und so. Ja, es ist das Turnier ja von Roger Federer im Endeffekt und nicht nach in die USA fährt und da Dings US Open spielt. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Vielleicht hat er einen großen Plan noch für die nächste Saison. Er hat aber jetzt auch nach Olympia gesagt, dass er jetzt erstmal alles sacken lassen muss und gucken muss, wie es weitergeht. Er denkt immer noch nach wie vor von Tag zu Tag. Ja.
Jawohl.
Das machen wir nicht. Wir denken nicht nur von Tag zu Tag. Wir denken jetzt mal wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir uns da wieder mit dem Podcast melden und da weiteren Updates geben. Haben jetzt mal, glaube ich, die wichtigsten News mal so für uns zumindest zusammengefasst. Und ihr hört uns wieder in 2 Wochen.
Macht's gut.
Macht's gut.